Deutschlandfunk zur Diskussion.
Klimaretterbahn, Anspruch und Wirklichkeit. Die Diskussionsleitung hat Sebastian Engelbrecht.
Herzlich willkommen zur Diskussion heute Abend aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Greta Thunberg hat mal wieder den Nerv getroffen, schrieb die Berliner Zeitung zu Beginn der Woche. Sie fuhr in einem deutschen ICE von Basel nach Hamburg und musste im Gang auf dem Boden sitzen. Ein Bild mit Symbolkraft. Die Leitfigur der Klimabewegung prüft die Leistungsfähigkeit der Deutschen Bahn und die Bahn fällt durch. Dem Unternehmen kann das kaum schaden, denn das ist seit Jahren, seit Jahrzehnten würde ich fast sagen, in aller Munde. Die Bahn ist technisch anfällig und sie ist chronisch unpünktlich. Und nun soll diese Aktiengesellschaft im Staatsbesitz auch noch das Klima retten. Sie soll zumindest einen entscheidenden Beitrag leisten, um die CO2-Emissionen des Verkehrs in Deutschland zu senken. Denn Deutschland und Europa wollen bis 2050 treibhausgasneutral werden. Ein erster Schritt. Bund und Länder haben heute einen klimapolitischen Kompromiss gefunden. Und dazu gehört, dass die Mehrwertsteuer auf Bahnfahrkarten von 19% auf 7% gesenkt wird. Bahntickets werden also zum 1. Januar tatsächlich um 10% billiger. Über den Klimaretter Deutsche Bahn wollen wir heute Abend diskutieren, über den Anspruch an diesen Klimaretter und über die Wirklichkeit. Ich darf in unserem Hauptstadtstudio in Berlin begrüßen Katja Kipping, die Bundesvorsitzende der Linken und Bundestagsabgeordnete. Nina Scheer, Bundestagsabgeordnete der SPD. Sie ist Mitglied im Umweltausschuss des Bundestages. Christoph Ploss, ebenfalls Mitglied des Bundestages für die CDU. Und er ist Mitglied des Verkehrsausschusses. Und aus Frankfurt am Main ist uns zugeschaltet Michael Peterson. Er ist seit August Vorstandsvorsitzender der DB Fernverkehr AG. Herr Peterson, die Bahn will bis 2038 CO2-frei fahren. Warum dauert denn das noch 19 Jahre?
Ja, wir sind ja bei der Deutschen Bahn im Fernverkehr seit Januar 2018 komplett CO2-neutral. Das heißt, der Fernverkehr bezieht momentan seinen Strom aus komplett CO2-neutraler Erstellung. Und wir sind ja als Deutsche Bahn einer der Großabnehmer von Strom in Deutschland. Und von daher können wir uns sozusagen den Ausstiegsszenarien, zum Beispiel Ausstieg aus der Kohle, nicht als Konzern komplett entziehen, sondern lehnen uns hier im Zeitrahmen auch an den Ausstieg an, den die Bundesregierung hier in einem Kompromiss ja ausgehandelt hat.
Ich habe gelesen, dass der Anteil an erneuerbaren Energien am Bahnstrommix 60% beträgt. Stimmt das?
Für den Gesamtbahnstrommix ist das korrekt. Ich glaube, für Deutschland sind wir in einem Mix von etwas über 40%, für die Bahn bei etwas über 60%. Und der Fernverkehr an sich bezieht eben seinen Strom zu 100% aus CO2-neutraler Herstellung.
Lassen Sie uns mal so ein bisschen, Herr Peterson, die Potenziale der Deutschen Bahn ausloten. Welchen Anteil am Verkehr in Deutschland insgesamt kann eigentlich die Deutsche Bahn tragen? Und wie groß kann überhaupt der Beitrag der Deutschen Bahn sein für die CO2-Einsparung Deutschlands?
Wir haben heute beim Fernreisesystem einen Anteil von 8%. Der größte Teil wird heute im Automobil bestritten. Da haben wir einen Anteil von über 85%. Und die Bahn muss natürlich ein elementarer Bestandteil werden der nachhaltigen Verkehrswende. Wir selber haben uns vorgenommen, mit unserer Strategie Starke Schiene den Anteil von 8 auf ca. 12% auszuweiten. Das wäre quasi eine 50-prozentige Steigerung im Fernreisemarkt. Und dazu müssten wir eben auch die Anzahl der Reisenden auf 260 Millionen Reisende erhöhen. Und das halten wir für einen realistischen Anspruch. Das ist ein anspruchsvolles, ambitioniertes Ziel. Aber wir freuen uns, dass wir da auch die Unterstützung der Politik haben, diesen Weg zu gehen und dass wir hier auch gemeinsam hier in die Zukunft investieren, um das möglich zu machen.
Sie wollen also die Zahl der Reisenden verdoppeln bis 2030?
Wir wollen die Zahl der Reisenden im Fernverkehr verdoppeln, und zwar im Vergleich zum Jahr 2015, wo wir mit unserer Kunden- und Angebotsoffensive gestartet sind. Wir hatten uns 2015 entschieden, dass wir gesagt haben, die Bahn ist ein wichtiger Verkehrsträger in Deutschland. Wir müssen am Personenfernverkehr einen höheren Anteil haben. Und wir haben seit 2015 die Anzahl der Reisenden um 20-25% bereits steigern können. Und das im bestehenden System, also ohne zusätzliche Investitionen in die Kapazität. Und wir sind davon überzeugt, dass mit zusätzlichen Investitionen in Kapazitäten, das sind Infrastruktur, Gleise, Bahnhöfe, aber eben auch Werke und dann Fahrzeuge und Personal, dass damit die Voraussetzung für weiteres Wachstum geschaffen werden kann.
Die Bahn spart jetzt wirklich nicht mit Superlativen. Ihr Chef hat gesagt, Bahnchef Richard Lutz, das größte Investitions- und Wachstumsprogramm in der über 180-jährigen Bahngeschichte stehe bevor. Und dazu gibt es eine Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund und Bahn. Und die sieht Gewaltiges vor, nämlich die Bahn erhält 58 Milliarden Euro vom Bund für die Instandhaltung und Modernisierung ihrer Anlagen. Und die Bahn selbst legt dann nochmal 24 Milliarden drauf, insgesamt 82 Milliarden für eine neue leistungsfähige Bahn. Jetzt möchte ich mal die Politikerinnen und Politiker fragen, Frau Scheer, 82 Milliarden für 10 Jahre, reicht das aus, um die Bahn zu retten erstmal, bevor die dann das Klima retten kann?
Es wird wahrscheinlich noch nicht ausreichen, aber man muss ja auch sehen, woher man kommt. Und insofern ist alles, was jetzt dazu gekommen ist, erstmal ein dickes Plus und zu begrüßen. Aber mit dem zweiten Halbsatz, den ich gerade erwähnt habe, was ist alles passiert? Es ist natürlich fatal, dass in der Verkehrspolitik, auch der Deutschen Bahn, über die letzten Jahre eigentlich genau das Gegenteil eines Ausbaus der Bahn gemacht wurde. Es wurden Strecken stillgelegt, es wurde im Grunde genommen in Richtung Straße orientiert, obwohl das natürlich eigentlich nicht das Interesse der Deutschen Bahn sein kann. Man hat eine Optimierungsstrategie gefahren, die offensichtlich verfehlt war. Insofern ist es zu begrüßen, wenn jetzt andere Vorzeichen gelten. Aber es ist natürlich immer noch an vielen Stellen ein Hemmnis da, diese Ziele zu erreichen, vom Fachkräftemangel angefangen bis aber auch dahin, dass man schauen muss, wenn man 100% klimaneutral unterwegs sein möchte auf der Bahn, das möchten wir in Deutschland ja auch ohne Atomstrom machen, das möchten wir dann eben über erneuerbare Energien machen und da haben wir zum Beispiel, das betrifft jetzt nicht das Handlungsspektrum der Bahn, aber da haben wir in Deutschland zurzeit ein großes Problem, die Ausbauzahlen der erneuerbaren Energien auch wirklich hinzubekommen, die wir uns vorgenommen haben, weil es da an allen Ecken und Enden stockt. Also das gehört auch in das breite Spektrum dessen, was man braucht, um in die klimafreundliche Bahn zu investieren und da eben auch hinzukommen.
Jetzt haben Sie gleich wieder Wasser in den Wein geschüttet, aber Herr Ploss, ist das nicht wirklich ein Rekordprogramm? 82 Milliarden Euro in Deutschland für die Deutsche Bahn in den nächsten 10 Jahren. Sind Sie zufrieden damit?
Das ist absolut ein Rekordprogramm und für uns als CDU ist völlig klar, dass das nächste Jahrzehnt in Deutschland ein Jahrzehnt der Schiene und ein Jahrzehnt der Bahn werden soll. Und deswegen haben wir auch zusammen in der Großen Koalition gesagt, wir wollen mit dem Bundeshaushalt einen Schwerpunkt auf Investitionen in den Schienenverkehr legen. Das wird ganz, ganz wichtig sein, unter anderem auch, um die Klimaschutzziele zu erfüllen, aber natürlich auch, um die Mobilität insgesamt in Deutschland zu verbessern. Denn ich glaube, ob im Norden oder im Süden des Landes, ob im Westen oder Osten, überall stehen Menschen im Stau. Es gibt teilweise Unzufriedenheit mit der Mobilität und wir wollen nicht nur die Klimaschutzziele erreichen, sondern auch die Mobilität verbessern. Was aber in dem Zusammenhang auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht nur ganz, ganz viele Milliarden aus dem Bundeshaushalt für die Schiene bereitstellen, sondern dass wir auch Reformen des deutschen Planungsrechts in Angriff nehmen. Denn wenn wir teilweise über 20 Jahre brauchen für den Bau neuer Bahnverbindungen und beziehungsweise neuer Schienenverbindungen, dann werden wir große Probleme haben, die Klimaschutzziele zu erfüllen. Und deswegen haben wir auch in der Großen Koalition eine Initiative gestartet für schnelleres Planen und Bauen, wo es unter anderem darum gehen wird, eine Stichtagsregelung einzuführen bei Planungsvorhaben, aber auch dann darum, ob das Verbandsklagerecht möglicherweise eingeschränkt wird. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ob zu Beginn eines Verfahrens alle Verbände mitwirken müssen und auch alle ihre Punkte offenlegen müssen. Denn wir haben auch die Erfahrung, dass bei den ganzen Planungsvorhaben viele Verbände ein wichtiges Infrastrukturprojekt verzögern. Und das können wir uns mit Blick auf die Stärkung der Schiene nicht länger leisten.
Es soll gleich am 1. Januar jetzt losgehen mit der Rettung des Klimas. Bahnfahrkarten werden 10% billiger. Der Vermittlungsausschuss hat das heute beschlossen oder den Weg dafür frei gemacht. Frau Kipping, reicht es Ihnen aus, dass die Tickets um 10% billiger werden? Oder was hätten Sie da noch in petto an Vorschlägen?
Also das war überfällig, dass die Mehrwertsteuer abgesenkt wird, aber das reicht natürlich nicht. Also jetzt in der Weihnachtszeit fahren ja viele zu ihrer Familie. Ich habe mal ausgerechnet, meine Schwiegermutter lebt in Frankfurt-Main. Wenn ich da hinfahren würde, keine Bahncard hätte, wäre mal 264 Euro weg. Es sei denn, man macht irgendwie einen super Sparpreis, Angebot, aber immer mit einer Zugbindung und so weiter. Das ist jetzt eine Summe, die ist für Familien selbst mit mittleren Einkommen was, wo die erstmal schlucken müssen. Deswegen glaube ich, es muss eine deutliche Reduzierung der Fahrpreise geben. Ich habe das um es mal zu verdichten, in einer Forderung gesagt, wir bräuchten eigentlich eine Bahncard 50 für alle Erwachsenen. Hätte den Effekt, dass alle dann nur noch den halben Preis bezahlen. Aber die Idee ist halt, dass alle was Verlässliches in die Hand haben.
Wer kriegt denn das? Also jetzt ein Europäer zum Beispiel, ein Franzose würde das nicht bekommen. Also ist das europarechtlich eigentlich in Ordnung, nur deutsche Staatsbürger dann mit so einer Bahncard, die umsonst ist, auszustatten?
Naja, für die genaue Ausgestaltung ist das ja auch ein Ergebnis der Verhandlung, wie wir es mit der Deutschen Bahn machen, in welcher Variante. Für mich war es eine Verdichtung, um mal was deutlich zu machen und auch um Leute anzuregen, die vielleicht bisher Bahnfahren gar nicht so gewöhnt sind. Weil wenn wir darüber reden, dass die Bahn Klimaretter sein soll, müssen wir auch darüber reden, für die Verkehrswende brauchen wir Folgendes. Wir brauchen ja neben einer Vermeidung von unnötigem Verkehr wirklich, dass Menschen umsteigen vom Flugzeug und vom Auto auf umweltfreundliche Verkehrsmittel wie Bahn und Bus. Und da muss man sagen, es gibt Menschen, die haben einfach enorme Hemmschwellen. Die denken, das kann ich mir sowieso nicht leisten. Oder das ist ja so kompliziert, die muss man überhaupt erst mal im Rand führen an dieses Verkehrsmittel. Und warum das so wichtig ist, will ich schon noch mal sagen, weil das Verkehrsmittel Bahn hat ja nicht nur eine ökologische Aufgabe, es hätte auch eine soziale Aufgabe, für alle Mobilität abzusichern. Und es ist das sicherste Verkehrsmittel überhaupt. Die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, tödlich zu verunglücken, ist bei der Bahn 56 Mal niedriger, als wenn man mit dem Auto fährt. Es ist auch im Sinne der Verkehrssicherheit weniger Unfalltote, wenn deutlich mehr Menschen umsteigen.
Diese Verbilligung der Mehrwertsteuer von 19% auf 7% gilt für die Deutsche Bahn oder für die Bahngesellschaften wahrscheinlich insgesamt in ganz Deutschland. Warum eigentlich nicht für Fernbusse? Vielleicht mal die Verkehrs- und Umweltpolitiker Frau Scheer befragt.
Ja gut, man muss sehen, dass der Straßenverkehr inklusive Busse ohnehin schon diverse Privilegien haben. Und ich bin eine klare Verfechterin der These, dass das Bahnfahren eigentlich immer das billigste Verkehrsmittel von allen sein muss. Und da sind wir zurzeit ja leider weit entfernt von. Die Bahn hat leider einen heftigen Konkurrenten eben auch durch den Fernbus. Und deswegen hat ja auch nur der Fernbus diese Attraktivität gegenüber der Bahn, weil es eben einfach so unschlagbar günstig ist. Aber das wird an allen Ecken und Enden von der Gemeinschaft auch über Subventionstatbestände vermiedene Belastungen, die dann aber eben von der Allgemeinheit zu leisten sind, wird das eben gewährleistet, dass eben die Preise so günstig sein können bei den Bussen. Und ich fände eben eigentlich, dass diese Vergünstigungen bei der Bahn liegen müssten. Die Bahn muss immer das günstigste Verkehrsmittel sein. Dann können wir auch diese Lenkungswirkung hinbekommen. Und nochmal kurz zu diesem Vorschlag mit der Bahncard. Man sollte natürlich bedenken, dass natürlich im Zuge von Weihnachten viele Leute mit Fernverkehr unterwegs sind. Aber die Masse der Menschen ist Tag ein, Tag aus ja auch über die Regionalzüge unterwegs. Und wir müssen natürlich schon schauen, dass genau diese Pendlerbewegungen, die Nahverkehrsnutzung, dieses tägliche, was auch die Teilhabe am täglichen Leben, auch an kulturellen Leistungen, allen möglichen betrifft, dass diese Teilhabefunktion durch ein günstiges Verkehrsmittel abgedeckt wird. Und das kann meines Erachtens auch aus klimapolitischen Gründen und eben aus den schon von Frau Kipping auch genannten Gründen nur über die Bahn geleistet werden zukünftig. Und darauf müssen wir uns ausrichten. Deswegen ist das ein wichtiger erster Schritt, dass jetzt mit dem Haushalt da deutlich Schippen draufgelegt wurden. Aber es müssen noch an mehreren Schrauben gedreht werden, damit eben tatsächlich diese Überlegenheit des Bahntickets auch tatsächlich bei den Menschen ankommt und auch gegeben ist.
Und was ganz wichtig ist, dass wir wirklich nicht nur den Fernverkehr, einzelne Strecken im Blick haben, sondern wie Sie das gesagt haben, auch aus Sicht der Pendlerinnen und Pendler wirklich an den Regionalverkehr, an den Nahverkehr denken. Weil das ist wie, das weiß man ja, jeder große Fluss braucht auch mehrere kleine Bäche. Und klar, viele Pendlerinnen und Pendler sind eher mit den Regionalzügen unterwegs. Wir kämpfen ja als Linke darum perspektivisch, dass sowieso der Nahverkehr gebührenfrei stattfindet. Der muss natürlich auch extrem ausgebaut werden, gerade für, sag ich mal, Menschen im ländlichen Raum, weil die wenigsten Menschen wohnen fußläufig in der Nähe eines Hauptbahnhofes. Und dann ist immer die Frage, wie schaffen die ersten und die letzten Kilometer? Und da muss es eine deutliche Verbesserung geben.
Also, dass wir auch den Regionalverkehr und den öffentlichen Nahverkehr unbedingt stärken müssen, darüber werden wir wahrscheinlich gar nicht diskutieren müssen, denn das sehen natürlich auch wir als CDU so. Allerdings ist es für uns auch gar keine Frage, wenn wir über das Thema Fernbus diskutieren, müssen wir jetzt die Bahn oder den Fernbus stärken, sondern es ist eher eine Frage des sowohl als auch, denn die Fernbusse erfüllen natürlich auch eine wichtige soziale Funktion, denn dadurch können Rentner zum Beispiel oder auch Studenten relativ günstig in Deutschland herumreisen und sich auch neue Städte erschließen. Und deswegen müssen wir als Politik auch die Fernbusse in Zukunft stärken. Sie haben jetzt ja eben gefragt, warum gibt es die Mehrwertsteuersenkung nur bei der Bahn? Das ist natürlich ein Ergebnis auch eines langen Vermittlungsverfahrens zwischen Bundestag, zwischen den Bundesländern, wo unterschiedliche Parteien auch dann sich eingebracht haben. Es hat diesmal nicht sollen sein, aber für die Zukunft halte ich das für absolut notwendig, denn wir dürfen den Fernbus in Deutschland nicht kaputt machen. Das ist aus meiner Sicht auch ein Erfolgsmodell der Mobilität in unserem Land. Und zum Thema BahnCard 50. Natürlich kann man sagen, jeder soll im Land eine BahnCard 50 bekommen oder vielleicht auch jeder in Europa. Klingt alles schön und gut, ist aber aus meiner Sicht unbezahlbar, weil wir Milliarden Kosten haben. Sie haben es ja selber auch noch nicht mal genau durchgerechnet. Was aber viel wichtiger auch wäre, neben günstigeren Bahntickets, ist es in der Tat, dass wir neue Schienenverbindungen im Land bekommen, denn an vielen Ecken fehlt es an neuen Kapazitäten und wir müssen auch die Kapazitätsengpässe beseitigen, so wie wir es zum Beispiel auf der Strecke Hannover-Bielefeld machen, wo wir jetzt zwei neue Gleise bekommen werden.
Da kommen wir noch drauf. Frau Kipping, Sie haben das durchgerechnet? Was kostet das denn, eine BahnCard 50 gratis für alle?
Ja, was man machen könnte, aber das wäre eine Zahl, die irre führt, dass man einfach sagt, wir nehmen die Zahl aller Erwachsenen beispielsweise, die hier leben, plus die Summe, die jetzt eine BahnCard 50 kostet. Diese Zahl ist aber irreführend aus zwei Gründen. Zum einen, es gilt ja jetzt auch, dass die Partner-BahnCard nur halb so groß ist. Das müsste man dann schon mit in Rechnung ziehen. Und hinzu kommt, natürlich wird da auf dem Wege der politischen Umsetzung nicht einfach der Bundeshaushalt von der Deutschen Bahn so und so viel Millionen BahnCards kaufen, sondern man müsste in Verhandlungen gehen. Als die Minister, ihre Parteivorsitzende, Frau Kramp-Karrenbauer, beschlossen hat, dass alle Soldatinnen und Soldaten freie Fahrt haben sollen, sie ja auch in Verhandlungen gegangen mit dem Vorstand der Deutschen Bahn AG und hat also einen Preis ermittelt.
Eine geringere Summe als eine BahnCard 50 für alle. Ne?
Ja, das ist eine geringere Summe, aber muss man schon sagen, warum nur für Soldaten und nicht für Pflegekräfte und so weiter. Aber ich will nur sagen, da ist auch der Weg der Verhandlung gegangen worden. Und wenn wir in solche Verhandlungen dann gehen sollten als Bundespolitik mit dem Vorstand der DB AG, müsste man ja auch Folgendes mit einberechnen. Wenn mehr Menschen nur noch Bahntickets zum halben Preis bezahlen müssen, würden die ja mehr fahren und es würde mehr Einnahmen geben. Und ich erzähle das jetzt nicht einfach vom grünen Tisch, sondern ich habe mal in meiner Heimatstadt mit dran gewirkt, dass es ein Sozialticket eingeführt wurde. Und da gab es auch erst große Berechnungen, wie teuer das wird. Am Ende hat sich herausgestellt, dass dadurch auch Synergieeffekte entstehen und so weiter. Insofern ist das auch eine Frage der politischen Verhandlung. Aber Herr Ploss, weil Sie sich jetzt hier so selbstsicher hinstellen und sagen, das wäre alles gar nicht notwendig, es reicht vollkommen, was Sie machen, da muss ich schon mal eins sagen. Das trifft Sie vielleicht aufgrund Ihrer Jugend nicht persönlich, aber in den letzten 25 Jahren haben sich alle Bundesregierungen am Verkehrsmittelbahn versündigt. Ich will das an zwei Zahlen belegen. Die Zahl der Beschäftigten wurde halbiert von 94 an und die Schiene wurde um ein Fünftel abgebaut. Und das ist auch das Ergebnis einer falschen Bundesregierungspolitik und auch einer falschen Vorstandspolitik.
Herr Petersen, Sie wollten noch etwas hinzufügen.
Genau, also ich möchte dann nochmal zu der Diskussion auch nochmal einsteigen, weil ich das natürlich total begrüße, die Diskussion dazu, wie man dieses Verkehrsmittel Bahn nochmal attraktiver macht. Ich hatte es ja eingangs gesagt, ich glaube auch eine nachhaltige Mobilitätswende ist ohne die Bahn gar nicht denkbar. Aber ich glaube, man muss auch mit ein paar Dingen nochmal aufräumen, weil das hier auch im Raum steht, die Bahn ist immer so teuer und das Beispiel, was Frau Kipping eben nannte, wenn man so Einzelfahrten rausgreift, dann sind die natürlich immer sehr erschreckend. Wenn man jetzt aber mal auf die Gesamtheit schaut, wir haben das auch nochmal in einem deutschlandweiten Preisvergleich uns genau angeschaut, die Deutsche Deutschen fahren im Schnitt zu weniger als 40 Euro pro Ticket, wenn sie in Deutschland unterwegs sind. Natürlich gibt es immer Einzelfälle, Einzeltickets. Wenn ich ohne Bahnkarten Vollflex-Ticket kaufe, dann ist das entsprechend teuer. Aber im Schnitt, was die Realität ist, zahlen die Leute für eine Bahnfahrt in Deutschland. Da rede ich über den kompletten Fernverkehr. Da ist genauso München-Hamburg drin wie Frankfurt-Berlin. Zahlt man weniger als 40 Euro für das Ticket. Und deswegen glaube ich, dass da auch tatsächlich auch nochmal kommunikativ sicherlich auch von unserer Seite aus einiges an Arbeit zu leisten ist, um das auch nochmal bekannt und klar zu machen, weil die Bahn immer als ein sehr teures Verkehrsmittel auch dargestellt wird. Und ich glaube, das ist es im internationalen oder im nationalen Vergleich mit den anderen Mobilitätsträgern nicht. Das Zweite ist, wenn man natürlich über eine Steigerung der Attraktivität nachdenkt, die ich persönlich immer begrüße, und da bin ich auch für Gespräche maximal offen, alle Ideen, die dazu beitragen, das System attraktiver zu machen, dann müssen wir immer in zwei Schienen gleichzeitig denken. Ich muss auf der einen Seite die Kapazität hochfahren, also Kapazität bei Gleisen, bei Bahnhöfen, bei den Fahrzeugen, bei unseren Werken und bei Personalen und dann eben parallel die Attraktivität des Systems steigern, damit ich diese Kapazitäten auch bestmöglich auslaste. Denn genau wie das ja auch eben diskutiert worden ist, in den letzten Jahren ist eben nicht in die Kapazität des Systems Bahn investiert worden. Und da dann eben jetzt mit einer kurzfristigen Wachstumsstrategie zu reagieren, das würde dann auch das System Bahn maximal überfordern. Und deswegen muss man das, glaube ich, schön im Gleichtakt fahren.
Diese Kapazitätsfragen und Engpässe wollen wir gleich noch näher beleuchten. Sie hören die Sendung Zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema heute Abend: der Klimaretter Bahn, Anspruch und Wirklichkeit. Immer wieder entsteht ja der Eindruck, und lassen Sie uns nun ein bisschen zu den Problemen, die Sie ja auch schon genügend traktiert haben in Ihren Ausschüssen und im Bundestag, kommen. Immer wieder entsteht der Eindruck, dass die Bahn jetzt schon völlig überfordert ist. Die Schulden wachsen, sie liegen jetzt bei 24 Milliarden Euro, trotz aller Subventionen. Jeder vierte Zug ist verspätet, in diesem Jahr wieder mit steigender Tendenz. Täglich fallen durchschnittlich 52 Fernverkehrszüge aus, auch hier eine steigende Tendenz in diesem Jahr. Frau Kipping, haben Sie noch Vertrauen in die Führung dieses Unternehmens?
Ja, da muss was passieren. Und zwar, wir haben ja damals erst 1994 die Umwandlung bei der Bahn, also die Bahnreform umgesetzt wurde, sehr davor gewarnt. Wir haben dann gemeinsam mit vielen anderen zusammen die Proteste angeführt und Druck entfaltet, damit der geplante Börsengang verhindert wird. Das ist ja dann 2008 zum Glück in letzter Minute verhindert worden. Und ich würde sagen, was wir jetzt brauchen, ist eine Art demokratische Unternehmensreform, wo man sagt, also weder Behördenbahn noch Börsenbahn brauchen wir. Wir brauchen eine Art Bürgerbahn, das ist sozusagen anstelle einer, sagen wir, Behördenbahn, wo man so alles Nachteile der Bürokratie kennt, und anstelle halt einer Bahn, wo Profit und Bilanzgewinn das entscheidend ist. Wie könnte jetzt so eine demokratische Bahnreform aussehen? Also zum einen, glaube ich, müsste man daran die Beschäftigten beteiligen, die Fahrgäste. Es gibt ja Fahrgastbeiräte, das sind halt eher so, ich war selber mal in Sachsen in so einem Fahrgastbeirat, das sind ja eher informative Runden, wo man nur so Informationen
Frau Kipping,
bekommt.
Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, weil wir wollten jetzt noch bei den Problemanalysen bleiben und auf die Reform später kommen.
Dann lege ich würde mir meine gerne Reform auf und würde gerne ein Problem benennen.
Ja, bitte, bitte.
Weil die Frage mit den Preisen, und nimmt man jetzt noch ein Beispiel heraus, ich wollte noch mal sagen, wir haben noch mal nachgeprüft, was den Normalfahrpreis anbelangt. In den letzten 15 Jahren ist der doppelt so stark gestiegen, wie die Inflation gestiegen ist. Das heißt, es ist jetzt nicht nur ein einzelner Eindruck, sondern es gibt schon eine Tendenz, dass die Preise immer mehr gestiegen sind, zwar doppelt so stark wie die Inflation. Und diese Entwicklung kann so nicht weitergehen, wenn wir das Verkehrsmittel Bahn attraktiv machen wollen.
Jetzt meine Frage an Frau Scheer. Haben Sie noch Vertrauen in den Vorstand dieses Unternehmens?
Es ist vielleicht weniger die Frage der individuellen Verantwortung, sondern schon ein bisschen dessen, was von der Unternehmensform her auch in der Bahn für ein Selbstverständnis in den letzten Jahren gewaltet hat. Und natürlich, wenn aus einem Unternehmen Gewinne herausgezogen werden und die Gewinnmehrung ein Unternehmensziel ist, dann widerspricht das immer einem Zweck, der dann etwa lautet, dass man für alle da sein muss, dass man den Zweck der Daseinsvorsorge erfüllen muss. Und dieses Dilemma, das sind wir leider eingegangen mit der Privatisierung der Bahn. Das ist ein Fehler gewesen, meines Erachtens. Man hätte den Daseinsvorsorge erfüllenden Charakter der Bahn nicht in dieser Weise beseitigen dürfen, sondern hätte eben einfach diesen Charakter beibehalten müssen und eben der Unternehmensform dann auch wiedergeben müssen. Aber Ob dies jetzt rückgängig zu machen ist, möchte ich es mal dahingestellt sein lassen. Es ist an dieser Stelle nur wichtig, das im Blick zu behalten. Welchen Zweck muss die Bahn erfüllen? Sie muss für alle das meines Erachtens günstigste, immer erreichbare Verkehrsmittel sein. Die Bahn sollte aus den sowohl sicherheitsspezifischen als auch umweltspezifischen Gründen genau diese Funktion erfüllen, die Sie vorhin erwähnt hatten in Bezug auf den Bus. Ich meine eben nicht, dass der Fernbus dies erfüllen soll, sondern dass die Bahn diese Rolle erfüllen muss. Denn anderweitig können wir auch nicht zu einem Rückgang des Straßenverkehrs kommen. Wir können nicht zu einem Rückgang genau dieser Faktoren kommen, die schon genannt sind, die eben für die Überlegenheit der Bahn sprechen.
Also Frau Scheer, Sie haben den Vorstand entlastet. Darf ich jetzt Herrn Ploss noch?
Eine Entlastung wollte ich damit nicht in den Raum gestellt haben. Keiner kommt so schnell davon. Nur ich wollte das Problem benannt haben, was dahinter steht, weil mit einem neuen Vorstand würde vielleicht Ähnliches wieder passieren können. Wir müssen ja die Wurzel benennen des Problems.
Gut, Herr Ploss. Also wir hatten gerade heute Morgen noch im Verkehrsausschuss des Bundestages den Vorstand der Deutschen Bahn zu Gast. Und ich habe den festen Eindruck gehabt, dass der gesamte Vorstand der Deutschen Bahn, genauso wie wir als Große Koalition, da an einem Strang ziehen und viele gleiche Ziele verfolgen. Unter anderem, dass wir wirklich jetzt so stark wie noch nie zuvor in der Geschichte unseres Landes in das Netz investieren wollen. Dass wir vor allem auch neue ICE anschaffen wollen, dass wir die Fahrzeugflotte der Deutschen Bahn deutlich erhöhen. Da wird es in den nächsten Jahren Milliarden an Investitionen geben. Wir wollen den Deutschlandtakt einführen. Also genau das, was Frau Scheer eben auch angedeutet hatte, dass man zum Beispiel dann zwischen Hamburg und Berlin im 30-Minuten-Takt fahren kann. Also möglicherweise gar nicht mehr auf den genauen Fahrplan gucken muss, weil man einfach zum Bahnsteig geht und sich dann irgendwann in einen Zug setzt in eine andere Stadt Deutschlands. Und das haben wir jetzt im Bundeshaushalt abgebildet. Wir haben enorm viel bereitgestellt und das wird der Weg sein. Und wenn wir das dann noch kombinieren mit einer Reform des Planungsrechts, damit es dann auch wirklich auf die Schiene kommt, das ganze Geld, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und ich habe da volles Vertrauen in den Vorstand.
Herr Peterson, mein Eindruck ist, dass er als Berichterstatter, der sich immer wieder mit dem Thema befasst, ist, dass die Bahn krankt an ihrer mangelnden Transparenz. Sie ist finanziell intransparent. Der Bundesrechnungshof hat das moniert. Er warnt schon, dass diese Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund und Bahn über 58 Milliarden in 10 Jahren gar nicht wirksam kontrolliert werden kann. Die Bahn ist kommunikativ intransparent. Warum speist der Aufsichtsrat die Öffentlichkeit eigentlich nach seinen Sitzungen mit kurzen 10-zeiligen Pressemitteilungen ab, obwohl das Unternehmen dem ganzen Volk gehört? Also, Herr Peterson, was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Ihr Unternehmen ist völlig intransparent.
Ja, also ich kann Ihnen nicht die Frage beantworten, warum der Aufsichtsrat kommuniziert, wie er kommuniziert. Das ist die Verantwortung des Aufsichtsrats, da werde ich sicherlich keine Stellung zu nehmen.
Das ansonsten ist beim Vorstand nicht wesentlich besser.
Ansonsten kann ich nur sagen, wir liefern alle Finanzberichte, Investitionsberichte in jeglicher Form ab. Ich glaube auch, dass wir in den letzten Jahren da deutlich in der Kommunikation zugelegt haben und da auch transparent sind. Wenn es da weitere Forderungen gibt, sind wir jederzeit bereit, uns damit auseinanderzusetzen, weil es da natürlich berechtigte Interessen auch gibt. Aber ich kann dem Vorwurf momentan absolut nicht folgen, dass man sagt, wir sind da komplett intransparent und würden hier im Verborgenen agieren. Es gibt Aufsichtsratgremien, es gibt andere Kontrollmechanismen, die wirkungsvoll funktionieren, wie bei anderen Aktiengesellschaften auch. Deswegen kann ich jetzt nicht von Intransparenz hier sprechen und weiß jetzt momentan nicht genau, auf welchen Einzelfall Sie sich
der Einzelfall ist dieser, jetzt im Blick auf die finanzielle Frage, dass die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung über 10 Jahre einfach so unübersichtlich breit angelegt ist, dass es dem Bundesrechnungshof, wie er sagt, schwerfallen wird, diese wirksam zu kontrollieren. Am Ende macht die Deutsche Bahn, was sie will.
Also das glaube ich nicht, sondern ich kann da einfach nur das auch wieder bestätigen, was Herr Ploss eben auch gesagt hat. Ich erlebe das so bei der Bahn auch im gesamten Vorstand, auch in den Vorständen der Geschäftsfelder, dass hier mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit und mit einem großen Verantwortungsbewusstsein an diesen Themen gearbeitet wird. Wir freuen uns alle gerade sehr über den großen Rückenwind, der da ist, und diesen Rückenwind wird keiner von uns bewusst ausnutzen wollen, hier etwas zu tun, sondern ganz im Gegenteil, wir möchten das System Schiene stärken. Wir werden diese Gelder verantwortungsbewusst einsetzen und wir werden auch jeglicher Rechenschaft hier die Verantwortung tragen und die Rechenschaft entsprechend ablegen. Und deswegen glaube ich, kann man hier Kontrollmechanismen auch mit dem Bundesrechnungshof finden, dass wir hier nicht darüber sprechen, dass man nicht weiß, was in den nächsten 10 Jahren mit den Geldern passiert. Ich glaube, die Ausbaupläne liegen auf dem Tisch. Die sind sehr, sehr deutlich und sehr klar. Wir werden sehr viel Geld in den Ausbau der Infrastrukturstrecken verwenden. Da sind sehr konkrete Strecken dabei, wie Schnellfahrstrecke Frankfurt-Mannheim oder eben Oberrheintal oder eben auch in Norddeutschland haben wir einige Schnellfahrstrecken, die hier reingehen. Wir werden die Fernverkehrsflotte auf fast 600 Fahrzeuge ausbauen. Wir werden über 1 Milliarde in die Werkelandschaft investieren, werden Mitarbeiter einstellen. Das heißt, die Ausgangslage, wofür diese Mittel verwendet werden, die ist sehr transparent und die ist sehr klar und kann auch jederzeit von den entsprechenden Kontrollmechanismen und Kontrollgremien da eingesehen werden.
Also mein Eindruck, dass Transparenz im intern innerhalb des Systems Bahn nicht richtig funktioniert, hat auch der Rücktritt von Alexander Doll als Finanzvorstand gezeigt. Doll sollte ja die britische Bahntochter Arriva verkaufen und die Angebote blieben dann deutlich unter den erhofften 4 Milliarden Euro. Und nach schon 10 Monaten im Amt des Finanzchefs stand dann fest, Doll muss gehen. Das ist doch auch ein Nachweis, Herr Ploss, dass etwas in diesem Riesensystem mit 330.000 Mitarbeitern nicht wirklich funktioniert. Ein Finanzchef muss nach 10 Monaten gehen. Das ist doch ein Skandal.
Ja gut, es gibt so etwas auch natürlich bei anderen Unternehmen, aber in der Tat ist das jetzt kein Ausdruck davon, dass alles richtig läuft und alles super läuft. Und ich glaube, auch die Deutsche Bahn selber würde natürlich nie behaupten, dass sie in den vergangenen Jahren alles richtig gemacht hätte. Ich glaube deswegen auch, dass wir tatsächlich nochmal eine größere Bahnreform in Angriff nehmen müssten. Und auch darüber diskutieren müssen, ob wir Netz und Betrieb trennen. So wie wir das ja zum Beispiel auch in anderen Bereichen im Verkehrssystem machen.
Gut, dann jetzt kommen wir schon zu diesem Thema. Sie fordern es geradezu. Jetzt sind wir aber bei Herrn Ploss. Was für eine Bahnreform schwebt Ihnen denn vor?
Ich bin der Meinung, dass sich die Deutsche Bahn vor allem auf den Betrieb konzentrieren sollte. Und für die Infrastruktur am besten der Staat zuständig wäre. Das kann man in etwa vergleichen mit den Autobahnen. Da wird es ja ab dem nächsten Jahr eine Autobahn GmbH geben, die verantwortlich sein wird für die Infrastruktur des Autobahnnetzes in Deutschland. Der gesamte Güterverkehr wird natürlich dann darüber abgewickelt. Das machen dann Unternehmen. Die Bürger fahren natürlich auch auf den Autobahnen, aber der Staat kümmert sich um die Infrastruktur. Und das würde ich mir für den Bahnbereich auch wünschen, weil dann sich die Deutsche Bahn auf ihr Kerngeschäft, nämlich den Betrieb, konzentrieren könnte.
Also eine Teilverstaatlichung.
Es ist ja ein börsennotierter Konzern, wo der Bund Eigentümer ist. Es ist ein Unterschied zur Autobahn GmbH. Ne? Aber in der Tat bräuchten wir dann eine eigene Gesellschaft. Das kann eine GmbH zum Beispiel sein, die verantwortlich wäre für das Schienennetz in Deutschland.
Da haben wir ja wieder ein privatwirtschaftliches Instrument. Also das finde ich jetzt, ich wollte Ihnen gerade schon zustimmen, aber wenn man natürlich dann sich wiederum eine Unternehmensform dafür wählt, die wiederum darauf angewiesen ist, dass da auch Gewinne rausgezogen werden, dann ist es schwierig. Es geht ja dann muss es ja wirklich darum gehen, und das haben wir übrigens gerade im Kontext mit den Autobahnen auch rauf und runter diskutiert, dass es da, und das war ja auch im Parlament ein ganz großer Punkt, dass wir auf keinen Fall da eine schleichende Privatisierung der Autobahnen wollten. Und gerade aus dem schon genannten Grund. Und das Gleiche gilt natürlich.
Es geht hier aber nicht um eine Privatisierung des Schienennetzes.
Gut, aber wenn Sie eine Unternehmensform wählen, die auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist,
aber
dann
darum
ist es immer
gar
eine
nicht.
Schwierigkeit.
Geht
wieso, wenn Sie das gerade, so haben Sie es aber gerade beschrieben.
Die Frage ist doch, was für eine Gesellschaft, also Sie gründen ja, als Staat eine Gesellschaft, die dann verantwortlich ist für die Infrastruktur. Ja, mir geht es nur darum, dass dann der deutsche Staat verantwortlich ist, zum Beispiel für ein Vorantreiben der Digitalisierung im Schienennetz, was wir dringend brauchen, um neue Kapazitäten zu schaffen. Dass er verantwortlich dafür ist, dass Stellwerke, die noch aus Kaisers Zeiten kommen, erneuert werden. Und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, jetzt zum Beispiel im Autobahnbereich. Wir haben es ja auch im Bereich der Wasserstraßen. Und das könnte ich mir auch für den Schienenbereich sehr gut vorstellen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwelche böse Kapitalisten das Schienennetz aussaugen und kaputt machen. Im Gegenteil, das soll die Schiene am Ende stärken und das System verbessern.
Aber ich glaube, wir müssen.
Frau Kipping wollte schon vor 10 Minuten ihre Reformpläne erläutern und bin jetzt einfach gespannt, ob das wieder ein kompletter Staatskonzern werden soll.
Naja, also ich glaube, man muss sich entscheiden, ist das Hauptziel oder die Hauptaufgabe, besteht die darin, Profit und Gewinne zu erwirtschaften, oder besteht das Hauptziel darin, dass es ein flächendeckendes Angebot an Mobilität unabhängig vom Auto gibt. Ich finde, aus sozialen und ökologischen Gründen muss das Hauptziel sein, flächendeckende Mobilitätsversorgung anzubieten. Und dann ist einfach die Aktiengesellschaft die falsche Form. Deswegen finde ich, muss man das überführen. Die Rechtsform könnte eine Anstalt des öffentlichen Rechts sein. Wir, sag ich mal, haben diesen Begriff in der demokratischen Bahnreform auch in einem Antrag eingebracht. Ich finde auch, dass man bei der Frage, wie genau das in die Wege geleitet wird, durchaus die Expertise, die es gibt, nutzen sollte. Und zwar die Expertise der Beschäftigten, die jeden Tag da unterwegs sind auf den Strecken und um die Probleme wissen. So, aber auch die Expertise von Fahrgästen, die ja an Fahrgastbeiräten zusammenkommen, die Expertise von Verkehrsverbänden, das zusammenzuholen. Dann wollen wir, dass es ein Mitspracherecht für Mitarbeiter und die Fahrgastbeiräte gibt. Und dann in der Tat, da sehe ich jetzt eine Gemeinsamkeit, die Trennung von Netz und Betrieb im Fernverkehr ist ein Fehler. Das muss man wieder zusammenführen. Das muss man, glaube ich, auch deswegen zusammenführen, um eine Lösung zu finden, wie wir wieder mehr Güter auf die Strecke bekommen. Wir haben ja jetzt die Situation, dass zwar alle sagen, aus Klimagründen muss mehr Verkehr, also mehr Güterverkehr auf die Schiene, aber faktisch gibt es auf den meisten Strecken gar keine Kapazitäten mehr. Und hier muss man eine Lösung finden und das kriegst du nicht, wenn das alles unabhängig voneinander vor sich hinwerkelt, sondern da Synergieeffekte können nur entstehen, wenn das zusammengeführt wird. Also insofern zu Ihrer Frage zurückzukommen, reine Staatsbahn. Ich würde sagen, nee, nicht eine Staatsbahn im Sinne einer bürokratischen Behördenbahn, aber wir brauchen eine demokratische Bahnreform und Anstalt des öffentlichen Rechts.
Also nicht zurück zur Deutschen Reichsbahn. Frau Scheer, soll die Bahn komplett wieder verstaatlicht werden? Was ist die Position der SPD?
Also wenn sich die Fehler nicht lösen lassen, wie gesagt, ich empfand es als Fehler, dass dieser Schritt der Privatisierung gegangen worden war. Wenn sich jetzt im bestehenden System nicht die gemeinwohlorientierten Ziele erreichen lassen und man weiterhin damit zu kämpfen hat, dass Gewinne rausgezogen werden und nicht zu einer Verbreiterung des Angebots führen, sondern weiterhin zu Restriktionen führen. Wir haben zwar jetzt mehr Ausgaben, aber wir haben ja auch wahnsinnig viele stillgelegte Strecken und Bahnhöfe und werden auch immer noch Bahnhöfe stillgelegt. Wenn dieser gordische Knoten nicht durchschlagen wird, dann
richtig.
Müssen wir uns meine, wahrscheinlich auch weiterhin, darf ich jetzt auch mal ausreden,
reaktiviert.
Ja, natürlich, bitte, aber es ist die Frage, wie viel? Ist die Frage, wie viel? Ja. Und ich komme ja auch, wie Sie wahrscheinlich genauso, auch durch die Lande und man sieht immer noch Bahnhöfe, bei denen es in die falsche Richtung geht. Also deswegen, wenn das nicht zu lösen ist im bestehenden System, dann müsste man auch die systemische Frage stellen, weil klar ist, vom Ziel her, es muss eine flächendeckende Versorgung geben, auch für den Güterverkehr. Und wir haben ja zurzeit, darf ich das noch kurz sagen, tatsächlich die paradoxe Situation, dass Unternehmen wie zum Beispiel aus dem Holzhandel verstärkt immer mehr auf die Straße gehen, weil ihnen denn die Anschlussstücke fehlen. Ja? Und deswegen müssen wir nicht nur zu einer Reaktivierung, sondern auch tatsächlich noch zu einer Ausweitung kommen. Aber alleine die Reaktivierung, da sind wir auch noch weit von entfernt. Deswegen, bevor Sie mit dem Planungsrecht kommen, wir haben so große Hausaufgaben und das zu bewältigen, das muss tatsächlich
gelingen. Aber viele Strecken, die in der Vergangenheit stillgelegt worden, die werden jetzt ja reaktiviert und werden dann auch wieder Teil des Netzes werden. Da gibt es ja jetzt schon Pläne, die auch alle beschlossen sind und die sogar jetzt schon umgesetzt werden. Wir werden allein im nächsten Jahrzehnt eine gute dreistellige Millionenzahl an neuen Trassenkilometern in Deutschland haben. Das ist eine enorme Menge im gesamten Schienennetz, also auch mit dem regionalen und öffentlichen Nahverkehr. Und das ist doch genau der richtige Weg. Deswegen machen wir da als große Koalition schon enorm viel, wo es in der Tat Probleme gibt, das merken wir häufig, ist, dass teilweise das Netz nicht richtig erneuert worden ist und deswegen wirklich der Vorschlag, Netz und Betrieb zu trennen, dass der Staat über eine GmbH zum Beispiel in Zukunft zuständig wäre, für den Erhalt des Schienennetzes.
Wie sinnvoll diese Verzahnung von Netz und Betrieb ist, kann man auch in der Schweiz sehen. Das gilt ja bewusst als Muster, als Musterland. Da gibt es die höchste Dichte, entsprechende Pünktlichkeit. Und dort sind halt Netz und Betrieb nicht getrennt, sondern sind eng miteinander verzahnt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung.
Jetzt interessiert mich
eine Zahl nur, denn das ergänzt das
eine Zahl kurz.
Wie gesagt hatte, nämlich dass in der Schweiz wird pro Kopf 365 Euro ausgegeben, umgerechnet, ja, für die Bahn. Und wir in Deutschland geben 77 Euro aus. Das ist zwar ein Mehr gegenüber 2014, da gab es 49 Euro nur. Das ist, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs, aber ich wollte einfach mal ausmachen, wie weit noch der Schritt ist von dem Optimum, was wir so als Optimum gemeinhin ausmachen.
Aber deswegen investieren wir doch jetzt so viel wie noch nie in der Geschichte unseres Landes.
Jetzt müssen wir dringend die Perspektive von Herrn Pettersson nochmal hören. Die Frage ist nämlich auch an die Bahn selbst. Sie kennen die Bahn am besten von uns allen. Die ist da für die Mobilität, Daseinsfürsorge in der Mobilität. Sie soll jetzt auch noch einen großen Anteil leisten, um das Klima zu retten. Kann man dann mit so einem Unternehmen noch Aktiengesellschaft bleiben und eine Rendite erzielen?
Also ich glaube, dass die Form des Unternehmens jetzt anscheinend nicht wirklich so entscheidend ist, sondern es ist tatsächlich das, wie es eben auch diskutiert worden ist. Die entscheidende Frage ist, nach welchem Ziel wird es am Ende gesteuert? Und wenn wir sagen, es gibt eben einen allgemeinen Versorgungsauftrag, den das Unternehmen hat, dann glaube ich, kann man dem auch in der aktuellen Form absolut gerecht werden. Ich glaube auch daran, dass die Art und Weise, wie wir momentan organisiert sind, dass das Netz als neutrale Instanz innerhalb des Konzerns ein eigenständiges Unternehmen ist und damit Wettbewerbern einen neutralen Zugang zum Netz gewährleistet, dass das richtig ist, dass es aber auch richtig ist, dass man Betrieb und Netz sozusagen in dem Konzern zusammenführt, weil eben das System Schiene eine andere Komplexität hat, als wir es beispielsweise beim Thema Autobahnen und Autos haben. Es gibt einen wirklich großen Zusammenhang, wie ich eben einen qualitativ hochwertigen Verkehr sicherstellen kann, indem ich eben auch den Betrieb, die Fahrzeuge, die Werke, die Infrastruktur, die Stationen zusammenwirken lasse. Und nur dann wird das System nachher qualitativ auch das leisten können, was wir von dem System wirklich auch erwarten. Und deswegen glaube ich, dass man das in der aktuellen Form durchaus auch realisieren kann.
Ein weiteres Problem, Herr Pettersson, sehe ich darin, dass die Bahn ja aufgeteilt ist in verschiedene Tochtergesellschaften, DB Cargo, DB Regio, DB Netz, und dass häufig der Vorstand der Bahn, nach allem, wie ich das verstanden habe, keine wirklichen Durchgriffsmöglichkeiten auf das operative Geschäft dieser Tochtergesellschaften hat. Ist das nicht auch ein Grund für die Schwerfälligkeit der Bahn?
Also ich glaube eher, dass es in der Vergangenheit tatsächlich so war, dass auch der Bahnreform folgend die Bahn sehr stark in diesen einzelnen Silos, die Sie eben auch genannt haben, agiert hat. Und das haben wir, glaube ich, erkannt, dass das nicht richtig war und dass wir hier auch ein Umsteuern unbedingt vornehmen müssen. Wir haben 2015 dafür das Programm Zukunft Bahn aufgelegt, um eben genau im Verbund besser zusammenzuarbeiten, über die Geschäftsfelder hinweg zusammenzuarbeiten und auch hier im Konzern zusammenzuarbeiten. Natürlich immer unter der Wahrung der Neutralitätsgebote, die die Infrastrukturgesellschaften hier haben. Und wie das halt im System Bahn so ist, es hat Jahre gedauert, bis wir die Auswirkungen gespürt haben von dem Agieren in den stärkeren Silos. Genauso dauert es jetzt auch, bis man quasi das Agieren im Verbund auch wieder positiv am Markt merkt. Aber ich sehe, dass wir da in die richtige Richtung marschieren, dass die Tendenzen stimmen und dass wir da jetzt auch die ersten Effekte von sehen. Und das sieht man beispielsweise auch bei dem ganzen Thema Bauen, wie wir jetzt hier die ganzen Baustellen, das Baustellenmanagement angehen. Das funktioniert jetzt eben schon in einer ganz anderen Form, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Und trotz des sehr, sehr hohen Bauvolumens, was wir auf der Strecke haben, können wir einen qualitativ akzeptablen Verkehr auf dem Netz abwickeln. Das Bauvolumen wird ja in den kommenden Jahren noch steigen. Und so wird es immer wichtiger werden, dass man eben den Verkehr auch in der Gesamtheit anschaut und trotz der hohen Bau- und Investitionsvolumina hier einen qualitativ hochwertigen Verkehr auf die Schiene stellen kann.
Vielen Dank soweit, Herr Pettersson. Wir sind, meine Damen und meine Herren, leider schon bei der Schlussfrage und ich bitte Sie um eine kurze Antwort. Glauben Sie wirklich, dass die Bahn, so wie sie jetzt ist, bereit ist für die Herkulesaufgabe, Deutschlands wichtigster Klimaretter zu sein? Vielleicht Frau Scheer.
Also ich glaube, dass die Hausaufgaben noch groß sind und dass die Zweckerfüllung, Daseinsvorsorge, ein nicht erfülltes, zurzeit nicht erfülltes Ziel ist.
Herr Ploss.
Ich bin sehr optimistisch, dass wir die richtigen politischen Rahmenbedingungen gesetzt haben. Mehr Geld, aber auch Reform anpacken im Planungsrecht. Hinzu kommen natürlich dann auch die Ticketsenkungen, die sich auch positiv auswirken werden im nächsten Jahr. Und deswegen gehe ich sehr optimistisch ins nächste Jahrzehnt und hoffe, wenn wir uns in 10 Jahren wiedersehen, dass wir dann da an vielen Ecken einen positiven Haken setzen können.
Frau Kipping.
In den letzten Jahrzehnten wurde so viel auf Verschleiß gefahren, stillgelegt und Personal entlassen, dass das, was jetzt in die Wege geleitet wird, noch nicht mal ausreicht, um die Fehler der Vergangenheit zu kompensieren. Wir brauchen eine wirkliche Verkehrswende. Ich glaube, dass das aber auch andere politische Entscheidungen und andere politische Mehrheiten im Bundestag voraussetzt.
Und schließlich Herr Pettersson.
Ja, also ich glaube auch, dass wir aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ich glaube, die strategiestarke Schiene zeigt uns da den richtigen Weg. Wir werden jetzt in die notwendigen Kapazitäten investieren. Wir freuen uns über den Schulterschluss mit der Politik. Wir freuen uns über den Rückenwind, der tatsächlich momentan da ist. Und ich fühle mich gemeinsam mit meinen Kollegen, mit dem Unternehmen sehr, sehr gut gerüstet, die Herausforderungen jetzt anzunehmen und hier Deutschland die Bahn hinzustellen, die es auch verdient hat.
Mal sehen, was Greta Thunberg dazu sagen würde, wenn sie das gehört hätte oder wenn man ihr diese Sendung auf Englisch oder Schwedisch übersetzt. Frau Kipping, Frau Scheer, Herr Ploss, Herr Peterson, vielen Dank, dass Sie sich an dieser Diskussion so engagiert beteiligt haben. Auch unseren Hörerinnen und Hörern danke ich sehr herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen allen einen angenehmen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion Klimaretterbahn, Anspruch und Wirklichkeit. Es diskutierten Katja Kipping, Bundestagsabgeordnete Die Linke, Michael Peterson, Vorstandsvorsitzender der DB Fernverkehr AG, Christoph Ploss, Bundestagsabgeordneter der CDU und Nina Scheer, Bundestagsabgeordnete der SPD. Die Diskussionsleitung hatte Sebastian Engelbrecht.